Wie würdest du sagen, unterscheidet sich ein Südtiroler Gasthaus von einem Restaurant in der Großstadt?
Ja, das ist jetzt effektiv eine gute Frage. Ich kann es eigentlich nur so wiederholen. Weil auch hier bei uns ist irgendwo der eine oder andere Koch, der was vielleicht ein bisschen sich in Richtung Innovation bewegt. Aber um das vielleicht kurz zu fassen, eine Verschmelzung von Tradition und Innovation.
Hallo und herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast. Mein Name ist Julius Schneider und heute spreche ich mal nicht mit einem Koch oder einem Gastronom. Ich spreche mit jemandem, der uns an einen ganz besonderen Ort mitnimmt, und zwar an die Südtiroler Weinstraße. Er kennt sie wie kaum ein anderer, denn es ist der Direktor der Südtiroler Weinstraße, der auch in Südtirol geboren ist. Es ist Christian Gschnell. Und er nimmt uns mit an diesen Ort, der mediterranes Lebensgefühl mit der Bergwelt verbindet, was ziemlich einzigartig ist. Und er erklärt uns, warum hier eine ganz eigene Genusskultur entstanden ist. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was diese Region auszeichnet. Und das sind natürlich auch die Weine, von denen werden wir zwei verkosten. Was auch noch wichtig ist und worüber wir sprechen werden, sind natürlich Weinwanderungen, Speck, Schüttelbrot und die Bozner Soße. Und die klingt schon beim Zuhören so gut, dass ich die auf jeden Fall ausprobieren werde. Und vielleicht wird sie auch die Hollandaise zum Spargel ablösen. Viel Spaß beim Hören. Ja, lieber Christian, herzlich willkommen zum Feinschmecker-Podcast.
Hallo Julius, herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass die Südtiroler Weinstraße sich deinem Publikum heute präsentieren kann, und ich hoffe auf ein paar spannende Minuten mit dir, mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und danke nochmal, dass wir dürfen mit dabei sein.
Ja, sehr gerne. Und wir haben vorhin schon kurz gesprochen. Du sitzt in Bozen und vielleicht beschreibst du schon mal den Blick, den du gerade aus dem Fenster hast, damit wir die Zuhörerinnen schon mal mit auf die Reise nehmen können, wo es heute hingeht, weil ich glaube, du hast einen ganz schönen Ausblick.
Wir sitzen hier über den Dächern von Bozen und ich habe wirklich einen wunderschönen Ausblick natürlich über die Bergkuppen, die sich vor uns dann auch anbieten, hinauf nach Jenesien. Wir haben das Weinbaugebiet um St. Magdalena, das wir hier auch noch sehen, und Forsythien draußen, Böden, und eigentlich schon den Frühling, der greifbar nahe ist und uns irgendwo schon motiviert, dann mit dir mit einem schönen Gläschen Südtiroler Wein anzustoßen und irgendwo uns schon motiviert, auch Stunden im Freien zu verbringen.
Ganz genau. Wir reisen nämlich nicht nur gedanklich an die Südtiroler Weinstraße, wir probieren auch zwei Weine aus der Region. Das machen wir gleich. Und du hast gesagt, es ist eine Weinbauregion, und ich denke zuerst an Reben und Weingüter. Die Südtiroler Straße ist ein bisschen anders, die Weinstraße. Da ist Landschaft, Kultur, Kulinarik und Wein. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was das im Kern ausmacht. Was ist die Identität dieser Region?
Genau. Wir haben natürlich die Weinberge, die uns ja in Südtirol und hauptsächlich an der Weinstraße begleiten. Leicht am Rande erwähnt, die Südtiroler Weinstraße, das sind 16 Gemeinden von Nals bis nach Salurn und macht effektiv 75% der Südtiroler Weinbergfläche aus. Und wenn wir jetzt diese Weinstraße entlangfahren, dann haben wir links und rechts auf den Hängen und Hügeln hinauf, haben wir wirklich diese wunderschöne Weinwelt, die sich dann gen Süden hin öffnet, hin zu Obstplantagen. Und ja, wenn wir es ganz genau nehmen, dieser Übergang vom alpinen Frischen zum mediterran angehauchten, wo wir dann wirklich sehr viele andere Pflanzen auch finden. Beispielsweise blühen jetzt bei uns die Mandeln voll in Blüten.
Okay.
Beispielsweise finden wir bei uns Oliven, wir haben Zypressen, wir haben schlussendlich auch Zitronenbäume. Wir haben irgendwo mediterrane Kultur, die sich hier auch im Süden Südtirols offenbart.
Also mediterran und alpin eigentlich an einem Fleck.
Genau.
Wenn Leute zum ersten Mal an der Weinstraße sind, gibt's was, was sie dann überrascht, was du immer wieder hörst, was sie vielleicht nicht gedacht haben, wenn sie an diesen Ort kommen?
Ja, ich höre es immer wieder, und es geht uns manchmal abhanden, da wir dieses Kulturglück ja tagtäglich für uns haben, wir haben hier schlussendlich ein Stückchen Paradies. Und das, was wir immer wieder hören, wir sind endlich wieder in unserer zweiten Heimat angekommen. Wir haben ein Stückchen Paradies auf Erden, das wir hier genießen dürfen, mit allen Möglichkeiten an Kulinarik, an tollen Weinen und vor allem auch an geselligen Menschen. Es ist eine Verschmelzung von Kulturen, wenn wir so möchten. Ich glaube, das hören wir immer wieder. Die Gastfreundschaft, die Lebendigkeit und das immer wieder gepaart mit gutem Essen und vor allem auch mit guten Weinen.
Mhm. Und was würdest du sagen, unterscheidet die Südtiroler Weinstraße von anderen Weinbauregionen in Europa?
Ich glaube, dass jedes Weinbaugebiet hat seine Einzigartigkeit und ich denke, der Reiz, den die Südtiroler Weinstraße eben ausmacht, ist diese Verschmelzung eben von diesen Kulturen. Wir haben Tradition, Qualität, wir haben ein Terroirgefühl. Jeder hat seine Einzigartigkeit. Ich sehe hier immer den Vorteil, du bist im Süden, der Gast, der nach Südtirol kommt, der kann sich, zumindest der deutschsprachige Gast, kann sich noch in seiner Muttersprache unterhalten. Man wächst hier ja dreisprachig auf. Wenn wir es dann ein bisschen ausweiten ins Gröden rund Gardertal, dann kommt unsere Ursprache, das Rätoromanische, auch noch dazu. So gibt's hier wirklich die Möglichkeit, in einigen Teilen des Landes wirklich viersprachig aufzuwachsen. Und ich finde, das ist ein großes Kapital, dieses Zusammenwachsen, das wir die letzten Jahrzehnte gehabt haben und diese Verschmelzung eben von Tiroler Kultur mit mediterraner Kultur. Ich glaube, das macht's aus.
Mhm. Also bist du auch dort aufgewachsen?
Ich habe das große Glück, hier in Südtirol geboren zu sein und hier in Südtirol leben zu dürfen. Ich habe das große Privileg, dass ich eben im Süden Südtirols zu Hause bin. Ja, ich sehe es wirklich als großen Mehrwert.
Also hast du die DNA der Weinstraße quasi in dir drin?
Ja, ein Südtiroler DOC, ein Südtiroler Doc, wenn man das so möchte.
Geschützte Herkunft. Ganz genau. Ja. Und genau, wir kommen gleich zur ersten Verkostung und da ist mir was aufgefallen auf dem Paket, und zwar der Absender, die Absenderadresse, weil man könnte ja denken, dass die Südtiroler Weinstraße vielleicht auch ein Marketingnamen ist. Klingt ja auch irgendwie schön, aber der Absender der Kellerei ist die Weinstraße 23, also die heißt so und das ist die Adresse.
Ja, Julius, es gibt auch den Straßennamen Weinstraße.
Ja.
Also sehr authentisch somit.
Ja, auf jeden Fall. Und du hast mir zwei Weine zukommen lassen.
Ja.
Netterweise. Und der erste, den wir probieren, ist der Sonntaler Vernatsch Alte Reben 24.
Ja, ich habe jetzt hier einen Wein gewählt, der mir sehr naheliegend war. Wir können hier wirklich aus dem Vollen schöpfen, wenn die Traubensorte Vernatsch, beginnend von, sage ich jetzt einmal, wenn wir jetzt die Weinstraße hernehmen von St. Magdalena über das Überetsch, Kaltern, Eppankaltern bis hinunter ins den Südtiroler Süden, ist halt eine Traditionssorte. Ich habe zwei Weine gewählt. Wir hätten können natürlich auch noch eine dritte Sorte hinzufügen, denn auch die ist klarerweise in Atemzug Südtirol erwähnenswert. Es wäre gewesen die Traubensorte Lagrein, aber wir haben uns jetzt halt mal auf zwei Sorten beschränkt und um hier die Parität zu haben, war es halt ein roter und ein Weißwein. Ich habe mir auch gedacht, wir haben ja den Frühling vor der Tür, wie wir ja eben so auch gesprochen und ich hier ja live sehe, von meiner Location aus. Habe den Vernatsch gerade deswegen gewählt, weil es meines Erachtens auch ein toller Begleiter ist, vor allem für die Speisen, für die klassischen Speisen jetzt, die sich im Frühling anbieten. Es ist ein Allrounder. Es ist der Wein, der eigentlich zu fast jeder Speise auch kredenzt werden kann. Ein unkomplizierter Wein, hell in der Farbe, mit einem brillanten Rubinrot, den man sehr gerne gekühlt serviert. Das ist ganz wichtig. Er sollte niemals mit der klassischen Rotweintemperatur 16, 17 Grad, okay, sondern darf jetzt ruhig gekühlt serviert, mhm, werden. Ich sage jetzt mal zwischen 10 und 12 Grad Celsius wäre perfekt. Und da habe ich einen angenehmen Wein, der vor allem auch als toller Begleiter sich im Sommer, natürlich auch in anderen Jahreszeiten, perfekt dann anbietet. Genau. Mhm.
Und ist das eine Rebsorte, die schon lange heimisch ist in Südtirol, die quasi zum Ursprung gehört?
Genau. Der Weinregion? Also der Natsch zählt, wie auch der Lagrein, zu den zwei autochthonen Traubensorten, die wirklich schon seit Jahrhunderten hier mit diesem Land behaftet und in Verbindung stehen. Der von Natsch, und auch deswegen habe ich mir erlaubt, den mit auszuwählen, ist nicht nur ein toller Essensbegleiter, sondern hat auch mit deutschen Weinproduzenten auch eine gewisse Verbundenheit. Denn wenn wir ins Nachbarland schauen, nach Württemberg, da gibt's die Traubensorte Trollinger. Mhm. Und Trollinger und Vernatsch sind ja die zwei verwandten Sorten, die ja irgendwo eben durch den Vernatsch startend als Traubensorte die Gemeinsamkeit finden.
Genau. Ja. Und du hast vorhin schon die Farbe angesprochen. Ich habe mir auch gerade etwas eingeschenkt. Der ist wirklich sehr, ja, hellrot, würde ich sagen. Wir probieren jetzt mal.
Genau.
Ja, da passt der Frühling perfekt.
Ja.
Also ist ein sehr leichter Rotwein. Das ist jetzt kein kräftiger Rotwein, wie man das vielleicht von Rotwein so klischeehaft kennt. Also das passt auch zu der Lebensart, würde ich sagen.
Leicht beschwinglich, passt vor allem dann auch zu einer schönen, leicht mediterranen oder auch Südtiroler Küche. Aber ich würde auch zusätzlich erwähnen, es ist genau die Traubensorte, die den Nerv der Zeit eigentlich auch perfekt trifft. Denn die Tendenzen international sind ja eigentlich hin zu heller, zu rosé, zu leicht, zu nicht alkoholbetont. Hm. Zu anpassungsfähig, ja, und ich würde sagen, wir haben ja den Wein par excellence mit dem Vernatsch, denn der erfüllt meines Erachtens perfekt alle Kriterien, denn er ist sehr hell in der Farbe. Du findest ihn in der Regel mit einem leuchtenden Rubinrot. Er hat eine Leichtigkeit, er ist auch jetzt von den Alkoholgraden jetzt nicht zu hoch, wo ich dann sage, du findest zwischen 12 und maximal 13,5 Volumenprozent. Findest du sehr viele Vernatschweine, sei es von St. Magdalena hin zum Kalterer See, aber auch mit der Traubenbezeichnung, denn hinter den Herkunftsbezeichnungen St. Magdalena und Kalterer See steht ja die Traubensorte Vernatsch. Und mit ihren Spielarten finden wir sie heute noch in Südtirol. Vielleicht nicht mehr mit der Menge wie vor 50, 60 Jahren. Denn dort war es ja eigentlich die Traubensorte, die ja zur Bespaßung unserer Gäste zuhauf produziert, angepflanzt wurde. Vielleicht nicht immer in der besten Qualität. Heute können wir sagen, dass wir durch eine Dezimierung der Rebflächen hinsichtlich der Traubensorte Vernatsch irgendwo die Traubensorte in den heute besten Lagen finden. Das heißt, idealen Lagen für diese Traubensorte. Zudem hat sich Südtirol auch zusätzlich noch was einfallen lassen, um vielleicht auch hier ein bisschen eine Präzision der Traubenvielfalt beziehungsweise dann auch eine Selektion der Lagen hinsichtlich der vielen Traubensorten, die wir in Südtirol ja finden, auch zu bekommen, haben wir mit 2025 bewirkt, dass wir zusätzliche Lagenbezeichnungen, also Zusatzlagenbezeichnungen auch bekommen haben oder die durchsetzen konnten im Ministerium rum. Und wo wir heute wirklich versuchen, mit diesen sogenannten Zusatzlagenbezeichnungen oder UGAs, wie sie dann auch abgekürzt von der italienischen Bezeichnung heißen, dass wir heute wirklich dann auch dem Kunden die Garantie aussprechen, dass die Weine eine bestimmte Herkunft widerspiegeln. Das heißt, das Klima verändert sich, es bleibt ja nicht stehen und es wird auch für bestimmte Traubensorten, aber nicht nur in Südtirol, das wird es dann weltweit sich so abspielen, werden halt vielleicht Traditionssorten nicht mehr in den typischen Lagen drinnen Platz finden, das kann dann sein. So hat man hier versucht, mit den Experten schon vielleicht in Weitsicht zu verstehen, welche Traubensorten in welche Lagen hineingehören, dass man mit dem wenigsten Aufwand die besten Weine imstande ist, auch herauszuholen. Sammelbegriff oder Überbegriff wäre Terroir, um einfach wirklich eine Wiedererkennung der Herkunft dann auch zu gewährleisten. Zudem wird garantiert, dass auch die Menge im Vergleich zu einem klassischen Qualitätswein noch zusätzlich gedrosselt wird, bis zu 25%, um so noch mehr auch die Qualität zu fokussieren. Ja.
Und Qualität zu fokussieren, du hast es gerade erwähnt, das fand ich ganz interessant, dass es ein Wein für die Massen wäre vielleicht zu viel gesagt war, aber dass er sich stilistisch verändert hat. Und wie kam es denn zustande, dass genau der Fernatsch dazu quasi auserkoren wurde, vielleicht was Besseres draus zu machen?
Man muss jetzt vielleicht die Uhr kurz zurückdrehen und den Anfang des Tourismus, wie er sich dann ab dem Zweiten Weltkrieg herauskristallisiert hat, doch mal kurz durchleuchten. Ja. Damals war es natürlich die Zeit, wo viele, viele Gäste, vor allem diejenigen, welchen die wirklich auch die Kriegsjahre miterlebt haben, jetzt die Friedenszeit natürlich voll auskosten wollten. Und natürlich, man ist in den Urlaub gefahren, naheliegend, dass vor allem dann Gäste vom Norden, vor allem jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, also die Gebiete, die für sie auch, also ihres Tourismusziel nicht allzu weit entfernt waren. Und ja, genau, sie haben dann Südtirol als ihr Urlaubsziel entdeckt. Sie sind dann wirklich teilweise für 10, 14 Tage auch ins Südtiroler Land gereist. Und klarerweise, der Gast, der kam, der hatte Hunger und Durst. Und natürlich war ein gutes Glas Wein immer schon auch ein toller Begleiter. Und da hat sich halt diese Traubensorte Fernatsch sehr gut angeboten, denn auf Bergola gezogen konnte man von der Fläche halt einfach viele, viele Trauben ernten. Das war natürlich nicht unbedingt die Zeit, wo Qualität groß gefragt war, sondern man wollte halt einfach Wein als Nahrungsmittel irgendwo dann auch serviert bekommen. Gut. So war es halt. Das ist die damalige Zeit so gewesen und man kann es auch verstehen, wenn man die Umstände der damaligen Zeit dann auch sieht. Irgendwo bis Mitte der 80er Jahre ging sowas recht gut, bis irgendwann mal der Gast erkannt hat, okay, das, was wir hier serviert bekommen, das ist wirklich nicht unbedingt mehr das, was wir uns erwarten. Und wir haben uns dank einiger Pioniere auch an der Südtiroler Weinstraße, haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann es sein, dass in diesem Paradies Südtirol, wo fast jede Pflanze der Welt wächst und gedeiht, dass wir es nicht imstande sind oder wären, auch Weine einer bestimmten Güte zu produzieren. Und wie gesagt, es gab ein paar Vorreiter, die uns den Weg gezeigt haben, uns einfach zu verstehen gegeben haben, okay, es gibt auch andere Traubensorten, die ja schon historisch hier gepflanzt sind. Und wenn man jetzt hergeht und dann auch selektiert, welche Trauben in welche Lage, dass wir unsere verschiedenen Mikroklimata auch perfekt ausnutzen können. Denn das, Julius, was uns hier ja auszeichnet, ist ja nicht eine Weinberglage auf einer Ebene, sondern wir finden, wenn wir jetzt die Südtiroler Weinstraße hernehmen, bis fast 1200 Meter Meereshöhe, finden wir unsere Weinberglagen und das klarerweise gibt ja eine Vielfalt an Mikroklimata und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, an Traubensorten zu spielen. Und man hat halt angefangen und hat ja irgendwo einmal die Traubensorten in die richtigen Lagen gepflanzt. Man ist vielleicht ein bisschen weggegangen von der klassischen Bergola. Ich meine, es ist eines der ältesten Erziehungssysteme, die wir kennen, die ja seit über 2000 Jahren auch in unserer Heimat hier vorzufinden, hat sich dem vertikalen System dann auch zugewandt, hat natürlich die Stockdichte auch pro Hektar erhöht. Das heißt, mehr Reben, weniger Ertrag pro Rebstock, Mengen gedrosselt. Es hat sich klarerweise dann auch im Keller hat sich irgendwas verändert. Man hat versucht, noch genauer, noch präziser, noch sauberer zu arbeiten. Bitte, das, was die Vorfahren gemacht haben, war mit reinem Wissen und Gewissen. Auch sie haben tolle Geschichten produziert, nur waren sie halt dann nicht mehr zeitgerecht. Ja, und der Unterschied ist eigentlich die Traubensorten in die richtigen Lagen. Der Umstieg von eben, um die verschiedenen Meereshöhen auszunutzen, vom Rotweinland haben wir uns zum Weißweinland entwickelt, wo wir früher 80% Rotwein, ich spreche jetzt wirklich 50 Jahre zurück, haben wir heute in etwa 65% weiße Trauben und nur mal 35% rote Trauben. Somit hat sich das Rotweinland Südtirol zu einem Weißwein produzierenden Land dann auch geformt.
Ja, den probieren wir gleich auch noch, einen Weißwein. Und du hast es auch zwischendurch gerade anklingen lassen, immer die Kulinarik. Was würdest du denn empfehlen zu dem Fernatsch? Was würde dir als erstes einfallen?
Als erstes einfallen, es klingt zwar ein bisschen klischeehaftig auch, wenn ich sage, typischer Südtiroler Schinken, geräucherter Schinken, also ein Speck.
Ja.
Südtiroler Speck.
Ja, das könnte ich auch gut vorstellen.
Oder eine Kaminwurzel, Schüttelbrot, ein toller Südtiroler Bergkäse, also die klassische Südtiroler Marende oder Brettljause. Ja, ich finde, das ist irgendwo etwas.
Die Marende, da müssen wir vielleicht erklären, das ist quasi so eine Brotzeit, so eine Platte mit.
Marende ist eine Brotzeit, genau, die sich vor der Hauptmahlzeit eben anbietet. Das sich vor allem dann hier rauskristallisiert hat, dass ja früher der Bauer, der draußen in der Anlage gearbeitet hat und am frühen Morgen mit dem Ochsenfuhrwerk hinausgezogen ist und erst am späten Abend wieder retour kam, dass er halt auch sein Essen mitgenommen hat. Und so als quasi Zwischenmahlzeit hat man diese Merenda, diese Merende, hat man dann auch irgendwo gerne genossen, um auch natürlich wieder zu Kräften zu kommen. Man hat klarerweise auch, und damals war es ja noch ein Teil der Nahrung, Nahrungsmittel, Wein, auch gerne Wein dazu getrunken. Und das ist irgendwo etwas, wenn du heute nach Südtirol kommst, egal von einem tollen Restaurant bis hin zur Jausenstation, bis hin dann auch auf der Alm, wird halt der Speck, der Südtiroler Qualitätsspeck hier auch nicht fehlen. Schüttelbrot ist ja mittlerweile auch ein Produkt mit geschützter geografischer Angabe. Also wir haben wirklich ganz, ganz viele Produkte, die auch hier produziert werden und die unsere Speisen klarerweise auch begleiten. Ansonsten würde ich einfach behaupten, der Vernatsch ist ein Allrounder, den ich zu leichten Vorspeisen servieren kann, den ich dann aber auch zum Hauptgericht perfekt servieren kann. Also jetzt fallen wir mal ein, typische Schlutzkrapfen, also die Teigtaschen gefüllt mit was auch immer. Normalerweise kommt es mit Spinat, dann in Butter herausgeschwenkt, mit gutem Parmesankäse dann abgeschmeckt. Gleich gut wie zu einem Schmorbraten. Ich glaube, hier gibt's nichts, wo ich sage, das passt jetzt nicht unbedingt dazu. Also auch zu Pasta und Pizzagerichten und wenn man möchte, sehr gerne auch zu Fisch. Es muss nicht nur ein Süßwasserfisch sein, klarerweise, wir haben ja hier durch die vielen Seen, Bäche und Flüsse auch sehr viele Fische, die auf unserer Speisekarte dann sich wiederfinden. Passt aber auch zu Meeresfisch dazu. Also irgendwo drum komplizierte Begleiter, der die Weine still begleitet und geschmacklich nicht übertönt.
Ja, ja. Und wenn wir jetzt an die Kulinarik denken, an der Südtiroler Weinstraße, wie würdest du sagen, unterscheidet sich ein Südtiroler Gasthaus von einem Restaurant in der Großstadt?
Ja, das ist jetzt effektiv eine gute Frage. Ich kann es eigentlich nur so wiederholen. Weil auch hier bei uns ist irgendwo der eine oder andere Koch, der was vielleicht ein bisschen sich in Richtung Innovation bewegt. Aber um das vielleicht kurz zu fassen, eine Verschmelzung von Tradition und Innovation. Das heißt, auch hier wiederum diese Verschmelzung von der typischen Ursprungsküche, die wir in Tirol irgendwo wiederfinden oder gefunden haben, mit mediterraner Küche. Also ich finde immer wieder, das ist das typische Beispiel. Und ja, du sitzt dich einfach in ein Lokal hinein, du bestellst deinen Teller Risotto oder deinen Teller Nudel, trinkst dann gerne das Gläschen Wein dazu. Das Ganze funktioniert hier bei uns auch zu Mittag. Also irgendwo ist es ja ein Lifestyle, der sich hier in Südtirol irgendwo immer wieder widerspiegelt und ja auch präsentiert.
Ja, und mittlerweile ist die Gastronomie ja auch ein erheblicher Tourismusfaktor. Auch in verschiedenen Großstädten ist das mittlerweile angekommen, dass das super wichtig ist, dass Leute wegen der Restaurants dorthin reisen. Was würdest du sagen, wie hat sich die Gastronomie entwickelt in der letzten Zeit in der Weinstraße?
Ja, also solange ich denken kann, lieber Julius, ich bin jetzt 54 Jahre alt und bin ja hier mit dieser Küche groß geworden und ich finde, es hat sich hier groß verändert, sehe ich da nicht. Ich finde auch das, was früher in den Küchen präsentiert und kreiert wurde, hatte eine bestimmte Authentizität. Und ich finde, was sich heute halt noch mehr herauskristallisiert, diese Verschmelzung von eben Tradition und Innovation. Aber irgendwo ist die Tradition bei unserer Küche immer mit dabei. Und wenn ich sehe die Dichte an Haubenköche und an Sterne-Restaurants, die wir in Südtirol finden, dann, ich glaube, das ist schon die Bestätigung, dass auf so kleiner Fläche mit so wenig Einwohner, Südtirol hat 540.000 Einwohner plus minus, und wir eine Dichte von über 20, ich glaube, es sind mittlerweile 21 Michelin-Köche hier finden.
Ja.
Ja, ich glaube, das sagt irgendwo schon alles aus. Aber ich finde einfach, du kannst heute einkehren, egal wo du einkehrst, wo du willst, du hast irgendwo immer eine Leidenschaft, du hast immer wieder diese Verschmelzung von dem eben Zitierten. Und egal vom einfachen Landgasthaus bis hin zur Sterneküche, du hast immer diese Wiedererkennung der Südtiroler Küche, ja.
Und du hast vorhin schon ein paar Produkte angesprochen. Da würde mich auch interessieren, es ist wahrscheinlich auch so ein gewisser Stolz auf diese Produkte in der Region, weshalb man sich auf so einen Besuch im Gasthaus einfach verlassen kann, dass man was Gutes bekommt, sei es das Schüttelbrot, sei es der Speck. Das ist den Menschen halt wichtig, dass das auch von hoher Qualität ist.
Genau. Was für uns aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist einfach diese Regionalität. Ich finde, das ist ganz einfach ausschlaggebend, auch das Südtirol schon auszeichnen. Jetzt, wir sind ja im Garten Edens, wenn ich das mal so beschreiben darf. Und hier wächst wirklich alles, was das Herz begehrt. Und vor allem auch Nachhaltigkeit beginnt ja mit Regionalität. Und das wird hier ausgelebt. Also die Küchen Südtirols, sie kaufen wirklich in der Umgebung. Man versucht saisonal zu kochen dann auch, dass wirklich auch das auf den Tisch kommt, das gerade draußen wächst und gedeiht. Und für den haben wir halt eine große Vielfalt vom Fleisch hin zu Gemüse, Kartoffeln, Honig, Kräuter, Gewürze, Milch, Milchprodukte, Trockenobst. Ja, jetzt mein Beispiel zu nennen, auch etwas, was sich jetzt schon anbietet und wo wir uns alle schon sehr darauf freuen, immer sehr mit im Frühling in Verbindung gebracht, ist der Südtiroler Spargel. Und wir haben ja zum Beispiel auch in Derlaner Spargel, Margaretenspargel, der ja jetzt irgendwo in den Südtiroler Gasthäusern Einzug findet. Das da mit einer leckeren Bozener Soße dazu, die leicht und beschwinglich zu einem schönen Gläschen Weißwein sich einfach anbietet und das dann draußen genossen im Warmen zu sitzen. Ja, das ist für mich Frühling pur. Und ich sage immer so, wenn du Spargel aus der Küche riechst, dann ist der Frühling da.
Ja, okay. Ja, witzig. In Deutschland wird dem Spargel ja auch traditionell entgegengefiebert. Aber du hast schon gesagt, beschreib nochmal die Bozener Soße, weil mir sagt die jetzt zum Beispiel nichts, aber es ist was anderes als hier zum Beispiel die klassische Hollandaise mit Schinken und Kartoffeln zum Spargel, was hier ja auch.
Ja, also der Unterschied zwischen der Bozener Soße und der Soße Hollandaise liegt vielleicht in der Konsistenz. Bozener Soße ist eine klassische kalte Südtiroler Eier-Semm-Soße, die aus fein gehacktem Eiweiß, emulgierten Eigelb, Öl, Essig, Senf und Brühe und viel Schnittlauch besteht. Es ist ein herzhaftes Produkt, das in der Regel kalt zum Spargel serviert wird.
Ja, ja. Und diese Regionalität, die du gerade angesprochen hast, das ist auch was, was einfach verwurzelt ist dort. Das ist ja, hier ist es ja auch teilweise so gewesen, dass das dann modern wurde oder ein Trend, dass man wieder regional kocht, was man vielleicht vergessen hatte. Und in Südtirol war das wahrscheinlich ganz normal, schon immer.
Ja, also nochmal, ich kann es nur so bezeugen. Also ich habe jetzt nie den großen Wandel miterlebt. Klarerweise gibt es Trends. Es gibt dann auch irgendwo die leichtere Küche, das ist wahr, dass man vielleicht ein bisschen, ja, sage ich mal, ein bisschen kalorienbewusster sich bewegt. Das ist wahr, dass man vielleicht auch kreativer wurde mit den ein oder anderen Speisen. Ja, aber im Grunde genommen hat sich hier meines Erachtens nichts ganz groß verändert. Ich denke nur, dass wir uns ein bisschen Richtung Moderne bewegt haben und mit ganz sanften Schritten und immer mit dem Gedanken der Tradition im Hinterkopf.
Ja, ja. Ja. Gedanken der Tradition ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Nehme ich an für den zweiten Wein, den wir verkosten, und zwar ein Gewürztraminer.
Mhm.
Und ich schenke mir mal ein.
Ja.
In der Nase hat man auf jeden Fall Früchte, reife Früchte. Fast exotisch riecht das.
Hm. Ja. Gewürztraminer, ein Klassiker in der Südtiroler Weißweinwelt und zumindest auch bei uns eine Traditionssorte, vor allem, weil man ja aus der Bezeichnung ein Weindorf heraushört, das ja auch an der Weinstraße liegt, Tramin. Und dort wird der Gewürztraminer auch in vielfältigster Art und Weise auch zelebriert. Gewürztraminer ist der Wein, wo, na sage ich mal so, in der Gastronomie oder vor allem beim Gast oft ein bisschen die Nase gerümpft wird, weil viele sagen, ja, okay, viele deutsche Gäste haben sehr oft die Aussage getätigt, ja, aber das ist ja im Grunde genommen, Gewürztraminer ist ein Süßwein und der ist mir zu mächtig und passt sowieso nicht zu allem dazu. Da muss man oft wiederum den Gast vielleicht ein bisschen herholen und sagen, ja, Achtung, Südtiroler Gewürztraminer ist in der Regel ja auch trocken ausgebaut, also wirklich durchgegoren. Und auch wenn er jetzt vom Geschmack her sehr, sehr geschmacksintensiv ist, der hat zum Beispiel nicht viel Säure, wirkt er trotzdem sehr animierend. Und ich finde vor allem zu einer klassischen Südtiroler Küche gepaart mit viel Kräuter und Gewürze, auch in Kombination mit dem Südtiroler Speck, finde ich, ist der Gewürztraminer wirklich ein großes Highlight. Man muss sich manchmal nur ein bisschen hinauswagen, vielleicht von der eigenen Komfortzone, von dem, wo man glaubt, das ist richtig, und einfach mal auch küchentechnisch ein bisschen kreativer werden, einfach Kräuter und Gewürze einsetzen und wir plötzlich erkennen, dass der Gewürztraminer auch sehr, sehr anpassungsfähig ist oder zu sehr vielen Speisen dazu passt. Er ist jetzt vielleicht nicht der leichte, beschwingliche Aperitifwein, das mag so sein, aber es wäre jetzt sicherlich schade, nicht in diesem Kontext auch diese Traubensorte zu erwähnen. Und wenn du die Duftnuancen angespielt hast, dann würde ich einfach sagen, das, was den Südtiroler Gewürztraminer auszeichnet, einfach dieses wunderschöne Aroma, das mich einmal ganz voran an Rosenblüten, an Holunderblüten erinnert. Ich habe Trockenfrüchte, vor allem getrocknete Aprikosen mit dabei. Ich habe eine leichte Würznelke mit dabei. Ich habe einen leichten Touch auch an Exotik, so ein bisschen Mango, das sich hier auch offenbart. Also ein sehr, sehr komplexer Wein von der Nase her und im Gaumen. Julius, das macht Spaß mit dir, diesen Podcast zu machen. Denn man kann auch dazu was genießen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde auch diese Ausgewogenheit, die der Wein präsentiert, weil ich denke schon, dass er nicht alkohollastig wirkt, obwohl er ja sehr viel Struktur mitbringt, glaube ich, in allen ein sehr ausgewogener, aromatischer Wein, wo man auch mal ein zweites Gläschen auch zur passenden Speise dazu kredenzen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall kraftvoll,
ja,
aber dennoch irgendwie weich. Ja, also Speck geht auf jeden Fall, aber ich glaube, Speck geht in Südtirol zu jedem Wein.
Ja, es ist halt so ein bisschen eine Speise, die halt irgendwo hier von der Tradition aus gewachsen ist und ja, Speck kann ich zu vielen Weinen oder umgekehrt viele Weine zu Speck natürlich auch trinken, denn wenn es jetzt nicht ein zu überräucherter, gebökelter Speck ist, dann in Kombination zum Schüttelbrot, sage ich, geht auch ein schönes, erfrischendes Glas Weißburgunder aus höheren Lagen auch perfekt dazu.
Ja.
Aber in der Regel würde ich mal sagen, Vernatsch bietet sich sehr gut an und man soll es mal ruhig auch probieren, auch einen Gewürztraminer. Übrigens, vielleicht am Rande erwähnt, ich finde, das ist auch für uns sehr, sehr wichtig, dass wir auch vor Augen halten, der erste Wein in Südtirol, der mit den 100 Punkten bei Barker ausgezeichnet wurde, war effektiv ein Südtiroler Gewürztamino. Und das ist auch der erste Weißwein Italiens und der erste Wein Italiens einer Genossenschaft, der mit den 100 Punkten bei Barker ausgezeichnet wurde.
Okay. Und warum ist diese Rebsorte gerade, warum fühlt sie sich so wohl in Südtirol?
Ich denke, dass die Voraussetzungen hier gegeben sind. Gewürztraminer ist eine Traube, die die Wärme liebt, die es liebt, auf kalkhaltigen, leicht lehmhaltigen Böden zu gedeihen. Und vor allem in den Lagen, wo wir sie heute in Südtirol hauptsächlich finden, das sind südöstlich geneigte Hanglagen, sage ich jetzt mal, vom Überetsch runter ins Unterland, sind es genau diese Voraussetzungen. Vielleicht heute nicht unbedingt mehr die tiefsten Lagen, die heißesten Lagen, sondern vielleicht jetzt ganz dezent nach oben bewegend, sage ich jetzt mal so, zwischen 450 Meter, 500 Meter Meereshöhe, finden wir einfach fantastische Voraussetzungen für diese Traubensorte. Also sie mag einfach die Wärme. Und wenn du eine Weinberglage hast, die sich südöstlich widerspiegelt, also es richtig der Sonne entgegenlacht, in der Hanglage drinnen, wo dann auch die Sonneneinstrahlung ihres dazu beiträgt, dann finde ich, da haben wir die besten Voraussetzungen für diese Traubensorte. Mhm.
Ja, wir haben vorhin schon die Restaurants und die Kulinarik angesprochen, aber natürlich kommen Menschen auch wegen des Weins nach Südtirol. Aber viele wollen ihn ja nicht nur einfach nur trinken, die wollen ihn auch erleben. Und ich glaube, die Südtiroler Weinstraße ist da ein ganz gutes Fleckchen Erde für. Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Was kann man machen, wenn man, klar, Wein probieren möchte, aber vielleicht noch ein bisschen mehr erfahren?
Ja, also ich kann schon sagen, dass das Weinverkoster und Weingenießerherz in Südtirol höher schlagen kann. Denn du kannst wirklich von A bis Z überall einkehren und da verkosten. Wir haben ganz, ganz viele Weinwanderwege beispielsweise entlang der Weinstraße, wo man sich dann auch irgendwo mal mit einer sanften Bewegung, wenn wir so möchten, von der einen Kellerei zur anderen dann auch bewegen kann. Übrigens hier der öffentliche Nahverkehr funktioniert diesbezüglich auch sehr gut, ist sehr gut organisiert, dass man wirklich nach Südtirol kommt, sein Auto parken kann und es die ganze Zeit eigentlich nicht mehr benutzen muss, sondern sich wirklich, sei es mit dem Fahrrad, auch zu Fuß. Wir haben hier ganz, ganz viele Weinwanderwege und Themenwege, die sich dann anpassen und anbieten. Und ja, und ich finde, dass hier der Gast alle Möglichkeiten hat, das Produkt wirklich in die Tiefe kennenzulernen. Am Rande erwähnt, auch wenn es um sanfte Bewegung geht oder um Nachhaltigkeit, wir haben hier wirklich dann auch etwas, was schon von unseren Touristikern angeboten wird. Wir haben den sogenannten Südtirol Guestpass, wo man dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel dann auch gratis benutzen kann und sich von A nach B wirklich sorgenfrei bewegen kann. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht so wie früher, wo das Auto einen überall hingetragen hat. Heute ist es vielleicht auch vernünftig, wenn man irgendwo das voll genießt und das Auto dann auch nicht mehr benutzen muss.
Und wenn du von Weinwanderung sprichst, was für Strecken sind das dann?
Es sind im Grunde genommen manchmal nicht große oder weite Strecken, das muss man auch sagen. Klarerweise fast jede Gemeinde entlang der Weinstraße hat einen Weinparcours. Und der kann dann sein von 2 Kilometer bis über 15 Kilometer. Muss ja natürlich nicht alles von A nach Z ablaufen, sondern es gibt ja die Möglichkeit, du sagst, okay, jetzt habe ich genug und ich kehre mal irgendwo ein und genieße jetzt ein Glas Wein und lass mich dann mit deinem Öffentlichen dann wiederum zurück ins Quartier bringen. Das geht auch. Also es ist jetzt nicht irgendwo eine Marathonstrecke, das ist schon so.
Und bei der Recherche bin ich auch auf Weinsafaris gestoßen. Was verbirgt sich dahinter?
Genau. Zu Weinsafari vielleicht, das ist ein Produkt, das die Südtiroler Weinstraße auch anbietet. Hier vielleicht kann ich doch mehr erzählen, weil ich durfte jetzt die letzten 10 Jahre auch als Guide die Gäste begleiten. Ich finde einfach, das ist ein ganz tolles Produkt, das wir an der Weinstraße anbieten, wo es darum geht, dass wir den Gast, sei es dem Einsteiger wie auch dem Experten, irgendwo die Weintore öffnen und ganz unbekümmert, unbeschwert, startend mit einem guten Gläschen Sekt in einen unserer Partnerbetriebe, die sich auf Schaumwein fokussiert haben oder mit im Portfolio haben, gehen dann zu einem Produzenten, wo wir ein bisschen die Arbeiten draußen im Weinberg durchleuchten, wo wir einfach hergehen und auch den Gast erklären, du pass auf, die Arbeiten, die draußen sind und wo ja schlussendlich auch die Qualität entsteht, das dürfen wir ja nicht vergessen,
ja.
Ohne um jetzt die Arbeit der Kollegen im Keller zu schmälern. Aber die Qualität entsteht ja draußen im Rebgarten. Und das ist etwas, was der Gast dann auch wohlwollend dann aufnimmt. Denn ich bin ja überzeugt, die Gäste, die nach Südtirol kommen, die wollen ja Natur erleben. Das bieten wir wirklich 360 Grad an. Und gehen dann über in ein tolles Restaurant unserer Partnerbetriebe natürlich, wo dann auch ein Mittagessen abgestimmt mit den dazu kredenzten Weinen dann serviert wird. Nachmittag geht's dann weiter zu einem Produzenten, wo man dann auch den Keller durchleuchtet, das heißt, wo man dann auch ein bisschen hinter die Kulissen sehen kann. Und es gibt dann ganz einen gemütlichen Ausklang wiederum mit einem guten Gläschen Wein, einem netten Gespräch, wo man das Ganze Revue passieren kann und wo es dann auch noch wiederum eine schöne, typische Südtiroler Breiteljause dazu gibt. Jetzt sind wir halt wieder bei der Marende, wo es halt auch klassisch wieder den Speck, den Käse und die Wurst dazu serviert gibt.
Ist das auch so ein Format, was jüngeres Publikum anzieht? Merkt ihr da einen Unterschied oder?
Nein, ich merke einfach, dass alle, die ein bisschen naturverbunden sind, die Wein interessiert sind, da gibt's keine Altersstufe. Du sprichst von jung bis alt eigentlich jeden an. Wir haben so erlebt, es kann oft auch ganz interessant sein als Erlebnistag oder Teambuilding-Tag, dass auch Firmen sich manchmal melden und wo sie einfach sagen, du, hey, wir machen da eine Teamschulung, Teambuilding in Südtirol und wir würden das ganz einfach auch mit einbauen. Wäre auch ein Beispiel, wo die Weinsafari auch gerne angenommen wird. Ansonsten findet vom Frühling bis hin Spätherbst einmal im Monat statt, wo sie dann als fixes Event dann auch irgendwo angeboten wird, wo man dann die Gäste dann auch mit dem Shuttle in ihrem Quartier abholt und dann am Abend natürlich sorgenfrei wieder retour bringt.
Ja.
Und ansonsten, wie gesagt, die Gruppen, die können dann auch individuell dann angepasst werden auf die Bedürfnisse. Wir verlangen halt ein Minimum von 10 Personen.
Ja, ja. Und wir haben auch schon über die Tradition gesprochen, darauf basiert ja auch vieles und ihr habt alte Weinreben, das Weinbaugebiet ist schon sehr, sehr alt und auch sehr wichtig. Wie sieht's mit der Weiterentwicklung aus? Wie siehst du das? Zum Beispiel Thema Nachhaltigkeit, ist das ein wichtiger Punkt bei euch?
Ja, natürlich. Thema Nachhaltigkeit ist ja etwas, was ich glaube die ganze Welt interessieren muss. Und selbstverständlich auch uns in Südtirol sehr beschäftigt, denn wir wollen ja nicht nur unserem Gast auch Nachhaltigkeit bieten, beziehungsweise eine gesunde Natur anbieten. Das ist ja für uns selber auch ein wichtiges Thema, denn schlussendlich dürfen wir ja dort wohnen, wo viele ihren Urlaub machen. Und deswegen ist es schon ganz, ganz wichtig, dass man in diese Richtung auch geht. Und da geht es um Ressourcen, schon an den Umgang auch mit dem, was wir haben. Sei es vom Wasser, auch Böden, die Landschaft selber. Ich finde, hier gibt es ein ganz tolles Projekt, auch das vom Konsortium Südtiroler Wein ausgearbeitet wurde, das im Grunde genommen jeden Produzenten in Südtirol dann auch beinhaltet und betrifft. So die sogenannte Agenda 2030, wo man wirklich diesbezüglich dann auch Inputs gibt, beziehungsweise auch versucht, alle abzuholen und auf den richtigen Pfad hinzubringen. Mir fällt auf, ich bin ja selber ein kleiner Weinproduzent, dass vor allem die Jungen heute sehr offen diesbezüglich sind und uns der älteren Generation auch in die richtige Richtung hin lotsen. Und da passiert viel. Auch Thema Tourismus gibt ja auch hier von Seiten der Touristiker Ansätze, dass man auch hier auf Nachhaltigkeit im Tourismus, wir haben ja eigentlich schon sehr viel, dass wir hergehen und auch mit der Beförderung, mit den Öffis, dass wir hier auch sehr, sehr gut aufgestellt sind. Wir versuchen eigentlich dem Gast ein bisschen entschleunigtes Erlebnis anzubieten mit Wanderungen. Wir sind hier in der Natur. Du kannst von einfachen Wanderungen, sage ich jetzt mal, in sanften Hügellandschaften bis hin zu Bergtouren hast du hier alles vor der Haustür. Und wie ich dir eingangs sagte, du hast den Gletscher.
Genau.
Und der Stunde drauf bist du am wärmsten Alpensee, dem Kaltor See. Das ist eine Entfernung von einer Stunde, hast du eigentlich alles hier dann auch vorhanden. Dann zum Beispiel auch ein Thema wäre zum Beispiel Blätterbachschlucht, UNESCO Weltnaturerbe, das sich hier anbietet, Trudner Horn, auch hier wunderschöne Möglichkeiten zu wandern in einem der schönsten Naturschutzgebiete Südtirols mit der größten Artenvielfalt, die wir in Südtirol auffinden. Also du hast, wie soll ich dir Südtirol erklären, auf kleinsten Raum eine extreme Vielfalt an verschiedenen, sei es von Fauna, Flora bis hin auch zum Klima, haben wir hier die Vielfalt. Und ich finde, das ist es, ein kleines Land der Vielfalt, der Tradition, aber auch der Innovation. Sieht man übrigens, Julius, auch bei den Gebäuden, wenn du hier zum Beispiel entlang der Weinstraße spazierst, du findest sehr viel Innovation, das heißt moderne Architektur, viele Kellereibetriebe beispielsweise, die versucht haben, ein bisschen einen modernen Touch, immer in Kombination mit Tradition irgendwo im Hinterkopf. Und eines, was uns hier sicherlich auszeichnet, ist der sogenannte Überätscher-Baustil.
Okay.
Und der Überätscher-Baustil, das ist irgendwo ein Zwischenstück zwischen Gotik und Renaissance, entstanden in der Toskana, das dann im 16. Jahrhundert hier in Südtirol Einzug gehalten hat, wo man dann auch mit typischen Merkmalen der Baustruktur irgendwo auch unser Land wiedererkennt. Das können dann zinnenbewehrte Mauern sein. Das können dann Türstöcke sein mit Sandsteinumrahmung, Erker, Doppelfenster mit schlanken Mittelsäulen, also das alles große Loggias, Steintreppen, die von außen in die Räumlichkeiten hinaufführen. Das wäre so der klassische Überätscher Baustil. Und den finden wir nicht nur im Überätsch. Überätsch wäre die Bezeichnung eines Abschnittes von den zwei großen Weinbaugemeinden Eppern und Kaltern. Ja. Mhm. Eppern an der Weinstraße und Kaltern an der Weinstraße Kaltern am See. Das sind die zwei größten Weinbaugemeinden Südtirols. Und das wäre das Überätsch. Aber es wäre falsch zu sagen, dass wir diese Bausubstanz nur in diesen zwei Gemeinden finden, sondern du kannst gehen bis zu unserer Grenze nach Salurben, wo du diese, ja, sage ich mal, historischen Gebäude heute wiederfindest. Und die sind natürlich auch geschützt und die gehören dann auch ein bisschen in die Landschaft mit hinein. Mhm.
Und du hast gesagt, du bist selber im Weinbau tätig. Wie ist das im Klimawandel? Spürst du den oder deine Kollegen im Weinbau? Spüren die das?
Klimawandel ist da. Und wir versuchen uns ja auch ein bisschen drauf einzustellen. Wir versuchen vielleicht auch das, was irgendwo unsere Vorfahren schon praktiziert haben, vielleicht wieder zu entdecken. Vielleicht jetzt irgendwo dann auch in einer Vielfalt im Weinberg. Wir haben die letzten Jahrzehnte ja sehr die Pergola aus unserem Landschaftsbild verbannt. Die Bergel, um das vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, das ist dieses Dachsystem, dieses horizontale System, wo die Reben ja über Kopf wachsen. Mhm. Und das hat ja die Südtiroler Weinwelt bis vor wenigen Jahrzehnten geprägt. 2000 Jahre Geschichte, das sollte man vielleicht auch vor Augen halten. Denn so lange in etwa gibt es ja dieses Pergola-System. Und das hat man die letzten Jahre ein bisschen zugunsten der vertikalen Erziehung geopfert. Mhm. Und auch hier könnte vielleicht in nächster Zukunft vielleicht auch wiederum ein Umdenken stattfinden, weil man hat erkannt, es ist zwar sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit, aber dass dieses schützende Laubdach ja auch irgendwo Schutz vor direkter Sonnenzustrahlung dann anbietet und wenn wir es genau möchten, auch ein bestimmtes Mikroklima erlaubt, wo auch, sage ich jetzt mal, morgen Taunässe nicht sofort verdunstet, sondern auch erhalten bleibt. Bitte, die Tendenzen sind vielleicht in, sage ich mal, in Zukunft, dass man sich dem wieder widmet. Aber ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, auch der Klimaerwärmung sich gegenzustellen oder zu begegnen. Mhm. Aber wie gesagt, klarerweise geht es um vernünftigen Wasserhaushalt, Klarerweise geht es darum, dass wir heute versuchen, auch mit Biodiversität irgendwo eine bestimmte Humusgewinnung wiederum neu zu generieren. Humus bedeutet ja auch, dass er bestimmte Konservierung von Nährstoffen, aber auch an bestimmter Feuchtigkeit erhalten bleibt. Somit ist es ein ständiges Weiterbewegen. Wir sind ja ständig im Austausch mit den Versuchsanlagen. Wir haben hier die Versuchsanstalt Kleinburg, die natürlich auch wiederum ihre Konnexion hat mit den wichtigsten, sage ich jetzt einmal, Instituten europaweit, wo man dann auch irgendwo im ständigen Austausch steht. Ja,
ja, ständig in Bewegung. Das ist ein gutes Stichwort nicht, denn wir sind eigentlich schon fast am Ende des Podcasts, aber
Schade.
Ich habe auf jeden Fall Lust auf die Südtiroler Weinstraße, denn ich war leider noch nicht da. Und zum Abschluss vielleicht die Frage, was würdest du mir, der noch nie an der Südtiroler Weinstraße war, sagen, was sollte ich unbedingt erleben?
Ja, am besten du kontaktierst die Südtiroler Weinstraße und die ja in Zusammenarbeit mit allen neuen Tourismusvereinen wirklich das breite Paket dessen, was sich auf unserer wunderschönen Südtiroler Weinstraße anbietet, auch empfiehlt. Mhm. Ansonsten hängt es ein bisschen von deiner Passion und Leidenschaft ab. Bist du ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer, so haben wir wirklich sehr viele Bike-Trails, die wir auch anbieten. Wir haben hier sogenannte Bike-Ambassadors, die dann auch unsere Gäste begleiten. Ich finde, wer ein bisschen Kultur schätzt, wir haben ja hier eine Vielfalt von Schlösser, Burgen und Ruinen. Bitte bedenk, man nennt ja zum Beispiel nur, Südtirol hat ja anscheinend so circa 800 Schlösser, Burgen, Ruinen. Nur eine Gemeinde, wenn wir sie hernehmen, die Gemeinde Eppen an der Weinstraße, hat alleine schon 100 solcher historischer Gemäuer, die man dann auch zum Teil besuchen und besichtigen kann. Wenn das Wetter vielleicht mal nicht in unsere Karten spielt, denn wir werben ja mit dem Slogan, kommen aus Südtirol 300 Sonnentage garantiert. Mhm. Jetzt könnte es ja mal sein, dass auch mal ein Regen darunter ist. Wir haben so viele Museen auch, die sich anbieten. Und ich finde, das kann man toll ausnützen. Wir haben sogenannte Kraftorte, wo man einfach die Seele baumeln lassen kann, wo ich einfach so mit einer kleinen Wanderung inmitten von idyllischen Wäldern, immer mit dem Blick zu den schönsten Weinhängen, kann man auch ein bisschen die Seele baumeln lassen. Und schlussendlich die Kulinarik, die sich diesbezüglich anbietet und das gute Gläschen Wein, das immer in Kombination steht, dessen, was wir hier auch vorfinden.
Ja, ich höre schon, ich sollte auf jeden Fall Zeit einplanen für die Südtiroler Weinstraße. Und lieber Christian, ich bedanke mich für deine Zeit, für die tollen Einblicke.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, lieber Julius, und bei den Feinschmecker-Podcast, dass wir uns dürfen bei euch präsentieren. Es ist eine tolle Plattform und wenn wir dürfen mit dabei sein, ist es für uns wirklich eine ganz, ganz große Ehre. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Bis bald hoffentlich.
Bis bald in Südtirol. Ja. Ciao.
Tschüss.
Das war der Feinschmecker Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Geschichten rund um Spitzenköchinnen und Spitzenküche findet ihr natürlich im Heft auf feinschmecker.de und in unserem Newsletter.